Die Frucht Freude. Können wir in einer Welt voller Verwirrung, Traurigkeit und Korruption wirklich glücklich und fröhlich sein? Ja, man kann und man sollte, wenn man ein wahrer Christ ist. Freude ist ein Attribut Gottes. Sie ist von Gott, sie ist eine Frucht des Geistes, die zweite Frucht nach der Liebe. Gefolgt von, das können wir nachlesen in Galater 5, die Verse 22 und auch 23. Galater 5, Verse 22 und 23. Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Das ist aus der Neuen Genfer. Ich lese heute hauptsächlich aus der Neuen Genfer. Wenn wir uns nur freuen, wenn es uns gut geht, wenn wir gesund, erfolgreich und wohlhabend sind, dann sind wir nur halbe Christen. Und halbe Christen werden nicht in das Reich Gottes kommen. Christus hat mehr gelitten als jeder Mensch auf dieser Erde. Er wurde von vielen missverstanden, misshandelt, verfolgt und gekreuzigt. Und doch war er ein Mann der Freude. Er wusste, warum er geboren wurde. Er war sich seiner Aufgabe bewusst. Seine Augen waren ständig auf das Ziel gerichtet, jenseits der Mühen und Leiden der Gegenwart. Beachten wir die Anweisung, die er seinen Jüngern bei einem seiner letzten Treffen mit ihnen kurz vor seiner Kreuzigung gab. Schlagen Sie mit mir auf Johannes 16. Johannes 16, die Verse 22 bis 24. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein, und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, werdet er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Freude ist ein Nebeneffekt des Glaubens. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir wissen, dass alle Dinge zu unserem Besten geschehen, weil wir ihn lieben und nach seinem Plan berufen sind, dann können wir gar nicht anders als glücklich sein. Wahrhaft glücklich und zuversichtlich in allen Umständen. Ist uns klar, dass die Liebe selbst nicht erfüllend sein kann, wenn sie nicht Hand in Hand mit Freude arbeitet. Wahre Liebe ist geben, und Christus sagt, dass es viel gesegneter ist, zu geben als zu nehmen oder zu empfangen. Wenn wir diese Dinge ernsthaft untersuchen, werden wir verstehen, warum der Apostel Jakobus uns sagt, dass wir es für Freude halten sollen, wenn ihr in mancherlei Prüfungen kommt, denn ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Standhaftigkeit, also Geduld, hervorbringt. Und lasst die Standhaftigkeit ihre volle Wirkung entfalten, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts fehlt. Lesen wir diesen Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Ich entnehme das aus der Neuen Genfer. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glauben erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. dann werdet ihr vollkommen und makellos sein, und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wie sieht es mit den anderen Aposteln aus? War zum Beispiel Paulus ein Mann der Freude? Obwohl der Apostel Paulus nicht einer der ursprünglichen 12 Apostel war, wurde er dennoch direkt von Jesus Christus unterrichtet. Er arbeitete genauso hart wie jeder von ihnen, vielleicht sogar noch mehr. Darüber schreibt er in 2. Korinther 11, die Verse 24 bis 27. 2. Korinther 11, Vers 24. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe weniger einen bekommen. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen. 1-mal wurde ich gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlebt. Und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reise unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Weggelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Vers 27. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Wie hätten wir reagiert, wenn wir an dieser Stelle von Paulus gewesen wären? Wären wir deprimiert, entmutigt gewesen? Hätten wir den Glauben an Gott verloren? Paulus tat es nicht. In seinem Brief ermahnt er uns, immer fröhlich, mutig und freudig zu sein. Er sagt uns, dass wir uns auf das freuen sollen, was vor uns liegt. Er befiehlt uns, eine positive Einstellung zu haben, das Gute in den Menschen zu sehen, unsere Segnungen zu schätzen, unbedingten Glauben an Gott zu haben. Er sagt uns sogar, wie wir dies erreichen können. In Philipper 4, Vers 8, Philipper 4, Vers 8. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert sind, gerecht, rein und unanstößig und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Seit Jahren haben Philosophen und auch Psychologen versucht, uns zu sagen, wie man glücklich sein kann oder sein könnte, wie wir Erfolg und Zufriedenheit haben könnten. Wahrscheinlich wurden Hunderte von Büchern zu diesem Thema geschrieben. Aber der Apostel Paulus fasste unter Gottes Eingebung in wenigen Worten zusammen, was andere in endlosen Bändern zu vermitteln vermocht haben. Was erlaubte ihm diese positive Einstellung, trotz Prüfung, Verfolgung und Leiden beizubehalten? Was machte ihn fähig zu sagen, 2. Korinther 4, Vers 8 und auch 9, 2. Korinther 4, Vers 8 bis 9. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Lesen wir auch 2. Korinther 6, Vers 10. 2. Korinther 6, Vers 10. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Hätte Paulus aus eigener Kraft all seine Probleme und Schwierigkeiten überwinden können? Sie kennen die Antwort. Gottes Geist wirkte durch Paulus. Er gab ihm all die Hilfe, die er brauchte, um auf dem richtigen Weg zu bleiben und fröhlich zu sein. Gott ist ein Gott der Freude. Wenn wir seinen Geist empfangen, dann empfangen wir auch sein Wesen der Freude. Der Geist Gottes, der Paulus mit Mut, mit Geduld und Glauben erfüllte, wird auch uns helfen, wenn wir unseren Teil dazu beitragen. Die Frage ist, sind wir bereit, uns Gott zu unterwerfen, wie es Paulus tat? Ist unser Leben durch und durch ihm hingegeben? Leben wir, um zu dienen und um andere zu ermutigen? Lassen wir die Frucht des Geistes Gottes ständig in unserem Leben, in all unseren Aktivitäten leuchten, damit andere es sehen und Gott verherrlichen können. Wenn ja, dann wird die Ermahnung des Paulus zur Freude ein offenes Ohr in unseren Herzen haben. Lesen wir Philipper 4, Vers 4. Philipper 4, Vers 4. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Es war der Geist Gottes in Paulus, der ihn fähig machte, sich alle Zeit zu freuen, ohne Unterlass zu beten und in allem zu danken. Derselbe Geist Gottes in uns wird auch uns helfen, in gleicher Weise zu handeln, wenn wir in erster Linie an unsere Berufung denken und nicht an uns selbst. Das Buch der Psalmen ist eine Sammlung von Lobpreisungen Gottes, von Liedern, des Trostes, der Danksagung und der Freude. Es enthüllt Gottes großartigen Plan für die Menschheit, seine Liebe und tiefe Sorge um uns. Wie oft lesen wir die Psalmen mit diesen wichtigen Aussagen? Immer wieder lobt David nicht nur den Herrn, sondern er drückt auch seine Freude darüber aus, Gottes Gebote zu halten. Er freut sich über die Güte, über die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit des Herrn. Das ist es, worum es in den Psalmen geht. Kein Wunder, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Haben wir jemals dieses Mittel in Zeiten der Not benutzt? Das sollten wir, dringend. Wenn der Lobpreis ständig auf unseren Lippen und in unseren Herzen, können wir nicht traurig sein. Es ist nicht möglich. Jesaja schrieb, schlagen wir auf Jesaja 65 und lesen die Verse 17 bis 19. Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch, Vers 18, und seid fröhlich, immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Haben wir gesehen, wie oft Gott in diesen wenigen Versen von Freude und von Jubel spricht, wenn er die Welt von morgen beschreibt, eine Welt, die ganz anders sein wird als unsere, in der alle Menschen einen bekehrten Geist und eine bekehrte Haltung haben werden. Wir haben wahrscheinlich schon oft das Gleichnis von den Talenten gelesen, das Christus in Matthäus 25 gegeben hat. Wir wissen, dass der Mann, der in ein fernes Land ging, Christus selbst ist. Er, Christus, ist es, der seinen Dienern, jeden nach seinen Fähigkeiten, die Talente gab, die sie brauchten, um sie einzusetzen und Frucht zu bringen. Aber haben wir jemals die Art und Weise bemerkt, wie Christus das Reich Gottes definiert hat? Nach seiner Rückkehr sagte er zu zwei seinen Dienern, die die Talente, die er ihnen gegeben hatte, vermehrt hatten. Das können Sie nachlesen in Matthäus 25, die Verse 21 und auch 23. Er schreibt aus der Neuen Genfer: Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Lesen wir es nochmal. Christus sagte: Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Die Zürcher Bibel schreibt: Geh ein in die Freude deines Herrn. In der Hoffnung für alle steht: Komm zu meinem Fest und freue dich mit mir. In der Elberfelder steht: Geh hinein in die Freude deines Herrn. Beweist das nicht, dass in das Reich Gottes einzugehen bedeutet, in seine Freude einzugehen? Wenn wir einmal die Tragweite dieser Aussage begriffen haben, können wir gar nicht anders, als buchstäblich vor Freude zu springen. Wir werden uns fühlen wie der Mann, der von Geburt an lahm war, der Heilung erhielt statt der Almosen, die er von Petrus und Johannes erbat. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 3, Vers 8. Apostelgeschichte 3, Vers 8. Er sprang auf, und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof. Und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Bevor Gott unseren Geist öffnete, waren auch wir geistlich gesehen lahm, blind und taub. Er gewährte uns ein geistliches Erwecken, die Heilung unseres Verstandes. In seiner Barmherzigkeit und seinem Erbarmen gab Gott uns unendlich viel mehr, als wir erbeten haben. Ist das nicht Grund genug für uns zu freuen? Gott rief uns aus dieser Welt heraus und vergab uns unsere Sünden. Er zeugte uns mit seinem Geist, der uns Früchte tragen lässt. Die Frucht, wie wir es gelesen haben, war Liebe, Freude, Friede, Langmut, Geduld, Sanftmut, Güte, Glaube, Mäßigung. Wenn wir mit ihnen leben und arbeiten, dann dürfen auch wir ihn sagen hören: Gut gemacht, du guter und treuer Knecht, geh ein in die Freude des Herrn. Das Evangelium von Christus ist eine Botschaft der guten Nachricht, eine freudige, aufregende und jubelnde Nachricht. Warum vergessen wir das manchmal? Warum übersehen wir seine Verheißung? Von allen Menschen auf der Erde haben wir in Gottes Gemeinde die Chance, eines Tages seine Kinder zu werden, buchstäblich zu werden. Ist das nicht Grund genug, unsere Probleme zu übersehen, das erhabene Ziel im Auge zu behalten und vor Freude zu hüpfen? Paulus schreibt in Römer 8, Vers 18, schlagen Sie auf Römer 8, Vers 18, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an der Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. In Vers 1 versichert er uns, dass es in uns keine Strafe gibt, wenn wir in Christus sind. Lesen wir Römer 8, Vers 1. So gibt es nun kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Wenn Sie das ganze Kapitel sorgfältig durchlesen, es ist sehr interessant. Es enthält die erfreulichsten Verheißungen, die wir bisher zu hören bekamen. Als ein Mitglied der Gemeinde Gottes haben wir den Geist der Kindschaft. Wir sind Erbe Gottes, ein Miterbe mit Christus. Erfüllt das nicht wirklich unseren Geist mit Freude? Stellen wir uns vor, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass wir geistliche Kinder Gottes werden. Können wir uns nicht freuen, wenn wir erkennen, dass Christus uns hört und für uns Fürsprache einlegt, wenn wir zu Gott beten? Dies können Sie nachlesen in Römer 8, Vers 26. Genauso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Haben wir das Recht, uns zu beklagen, wenn wir wissen, dass alle Dinge zu unserem Besten beitragen? Gott sagt uns, dass nichts uns von seiner Liebe zu ihm trennen kann. Nichts, absolut nichts. Weder Bedrängnis, noch Verfolgung, noch Hungersnot, noch Armut können Macht über uns haben. In Vers 37 im selben Kapitel lesen wir, nein, in dem allem siegen wir weitaus durch den, der uns geliebt hat. Warum lassen wir uns dann manchmal von Niedergeschlagenheit oder Entmutigung herunterziehen? Was auch immer unsere Probleme, Herausforderungen oder Prüfungen sind, sie sind nur vorübergehend. Was wirklich zählt, ist das, was vor uns liegt. Und was vor uns liegt, übertrifft bei weitem alle unsere Erwartungen. Als Christen sind wir Inhaber eines besonderen Passes, mit dem wir das Reich Gottes betreten können. Er lautet, der Besitzer dieses Passes ist ein gezeugtes Mitglied, ein gezeugtes Kind Gottes. Er bringt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit zum Ausdruck. Wie wir es schon gelesen haben, Galater 5, Vers 22 und 23. Unter allen Umständen, ob erfreulich oder nicht, müssen wir diesen Pass zeigen und beweisen, dass wir wirklich seine rechtmäßige Träger sind. Dass wir diese Früchte haben. Wir sind geistliche, zukünftige Kinder der Familie Gottes. Wir haben seine Eigenschaft, seinen Geist, seine Freude, hier und jetzt. Deshalb haben wir nicht das Recht, nicht glücklich zu sein. Wir müssen Freude ausstrahlen. Und nochmal, was wirklich zählt, ist das, was vor uns liegt. Und was vor uns liegt, übertrifft bei weitem alle unsere Erwartungen.